HR Info. Bilanz.
Mit Lars Hofmann. Durchbruch bei der Lufthansa. Der Streit mit den Piloten ist im Grundsatz beigelegt. Probleme hat die größte deutsche Fluglinie trotzdem noch. Durchwachsen und mit Risiken versehen. K+S hat seine Bilanz vorgelegt. Und Sorgen um Arbeitsplätze. In Hünfeld bei Fulda soll das Wellerwerk geschlossen werden. Das sind einige unserer Themen in der Wirtschaftssendung Bilanz. Seit 15 Jahren, seit seiner Einführung, ist der Euro in unseren Portemonnaies. Die ersten Euroscheine sind in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz so fälschungssicher wie gewünscht. Deshalb hat die EZB, die Europäische Zentralbank, inzwischen eine neue Serie Euroscheine auf den Weg gebracht. Nach dem 5er, dem 10er und dem 20er kommt jetzt auch der neue 50er. Ab dem 4. April wird er ausgegeben. Und ebenso wie die kleineren Scheine soll auch der 50er noch fälschungssicherer sein als sein Vorgänger. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, der 50er ist der mit Abstand am meisten gefälschte Euroschein. Aber eben auch einer, der sehr häufig im Alltag benutzt wird. Selbst beim Bezahlen kleinerer Beträge.
Ich zahle das kleine Frühstück.
Das war's, ja?
Ja.
Okay, 4,90 €.
Bitteschön.
In einem Frankfurter Café zahlt diese Kundin noch mit einem alten 50-Euro-Schein. Die sind laut Bundesbank in die Jahre gekommen und sollen daher allmählich durch neue abgelöst werden. Die neuen sind auch braun, aber die Kundin findet sie etwas hübscher.
Schön, hat ein bisschen mehr Farbe.
Auch bei den Mitarbeitern kommen die Scheine gut an. Endlich nicht nur abstrakte Architektur, sondern auch ein Gesicht, das man sich merken kann, nämlich das der Europa aus der griechischen Mythologie. Es erscheint, wenn man die Banknoten gegen das Licht hält, in einem Fenster. Davon ist diese Kellnerin ganz angetan.
Ja, das finde ich eigentlich ganz süß.
Ja, so ein Porträt, das haben wir auch nicht gehabt. Das ist so ein bisschen wie beim Dollar zum Beispiel. Da ist auch immer so ein Porträt, das finde ich auch ganz schön.
Für ihre Chefin zählt vor allem, dass man die Echtheit der Scheine ganz schnell erfüllen kann, nämlich am linken und rechten Rand, wie es bei den neuen 5-, 10- und 20-Euro-Scheinen bereits der Fall ist. Das zeigt sie ihrer Mitarbeiterin auch.
Wenn du hier mit dem Fingernagel drüber gehst, ist es so ein bisschen gerillt, das ist ein Sicherheitsmerkmal.
Und es gibt noch eine Besonderheit, betont Karl Ludwig Thiele. Er ist im Vorstand der Bundesbank für das Thema Bargeld zuständig. Die Zahl links unten auf dem Schein.
Das ist auf der Vorderseite eben die 50, die sich eben, wenn man die Banknote bewegt, zwischen Smaragdgrün und Tiefblau bewegt und verändert.
Damit sind die neuen Scheine fälschungssicherer als ihre Vorgänger, betont Thiele. Er ist sichtlich stolz, als er sie in der Zentrale der Bundesbank in Frankfurt präsentiert. Denn der 50er ist das Schwergewicht unter den Euro-Banknoten, so formuliert es Thiele. Er wird am meisten genutzt und am häufigsten gefälscht. Durch Falschgeld entstand im vergangenen Jahr in Deutschland ein Schaden von über 4 Millionen Euro. Über die Hälfte davon allein mit falschen 50ern. Hundertprozentige Sicherheit gibt es zwar nie, auch nicht mit den neuen Scheinen, heißt es bei der Bundesbank. Doch die sollen sich nun eben leichter von Blüten unterscheiden lassen. Aber darauf achten nur manche Hessen.
Ich gucke immer, weil wir haben schon Bekannte gehabt, die haben Pech gehabt mit 50er. Zweimal reingelegt worden.
Ich kümmere mich da eigentlich nicht drum.
Für Europas Währungshüter vermutlich ein Graus. Am 4. April sollen die neuen Scheine in Umlauf kommen, in einem ersten Schritt im Euroraum insgesamt 5,4 Milliarden Stück. Kunden bekommen sie zunächst etwa an Bankschaltern oder Geldautomaten. Bundesbank-Vorstandsmitglied Thiele erwartet eine reibungslose Einführung, selbst an den Ladenkassen.
Also der Handel ist von der Bundesbank sehr frühzeitig informiert worden. Es konnten Banknoten zu Testzwecken abgeholt werden. Auch von den Automatenherstellern.
Wer also eine Fahrkarte oder ein Parkticket kauft, dürfte Thiele zufolge mit den neuen Scheinen keine Probleme haben. Mit den alten Scheinen dürfen die Kunden natürlich weiterhin zahlen, aber die Bundesbank zieht sie allmählich aus dem Zahlungsverkehr und schreddert sie.
Möglichst keine falschen 50er mehr. Am 4. April kommt der neue 50-Euro-Schein in Umlauf. Ein Beitrag von Ursula Mayer.
HR Info. Bilanz.
Für Lufthansa-Chef Carsten Spohr war es eine gute Woche. Am Donnerstag konnte er in München bei der Bilanzpressekonferenz einen Rekordgewinn verkünden. 1,8 Milliarden Euro. Und das, obwohl die Piloten im vergangenen Jahr mit ihren Streiks das Unternehmen rund 100 Millionen Euro gekostet haben. Das allerdings dürfte zumindest für die nächsten Jahre nicht mehr vorkommen. Denn Das machte Carsten Spohr besonders glücklich. Nur einen Tag vorher hatte sich die Lufthansa mit dem Piloten nach fast 5 Jahren mit 14 teils mehrtägigen Streiks in allen offenen Fragen zumindest in einer Absichtserklärung geeinigt.
Durch diese Vereinbarung, die wir geschrieben haben, wird Lufthansa sowohl nachhaltige Kostensenkungen von 15% unserer Kosten im Cockpit pro Jahr erreichen, als aber auch eine einmalige Entlastung unserer Bilanz in hoher dreistelliger Millionenhöhe. Das letztendlich durch die Umstellung der Altersversorgung wirkbar wird. Wichtig, glaube ich, für alle unsere Partner und Kunden, die tarifvertragliche Friedenspflicht bis 2022, auch das gab es von Lufthansa noch nie, bedeutet entsprechend langfristige Planungssicherheit nicht nur für Kunden, aber auch für Aktionäre und natürlich die anderen Mitarbeitergruppen.
Die Einigung mit dem Piloten wurde in wochenlangen, absolut geheim gehaltenen Verhandlungen erzielt. Damit dürfte eine der größten Baustellen im Lufthansa-Konzern beseitigt sein, wenn es gelingt, noch in diesem Jahr alle Vereinbarungen auch in Tarifverträge umzusetzen. Mein Kollege Roman Warschauer jedenfalls hat nur strahlende Gesichter gesehen, als die Lufthansa und die Piloten am vergangenen Mittwoch ihre Einigung bekannt gaben.
Ob in den Geschäftsräumen der Vereinigung Cockpit oder auch im Foyer der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt, die Erleichterung über die nun gefundene Gesamtlösung im Konflikt zwischen der Fluggesellschaft und den Piloten war spürbar. Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens sagt, sie freue sich über den Durchbruch.
Ja, ich kann nur sagen, ein großartiger Tag heute. Ich freue mich sehr über diese Einigung, die wir erzielt haben. Wir haben wirklich gerungen um eine Lösung und ich bin davon überzeugt, dass wir eine Lösung gefunden haben, die wirklich alle Interessen berücksichtigt. Die der Kunden, Planungssicherheit zum einen, für unsere Piloten, die tatsächlich jetzt Zukunfts- und Karriereperspektiven haben, was uns besonders wichtig auch war. Aber auch für uns, weil wir damit unsere Position im Wettbewerb festigen konnten.
Tatsächlich hatten es beide Seiten geschafft, die Verhandlungen der letzten Wochen im Geheimen zu führen. Die Meldung kam für die Öffentlichkeit ziemlich überraschend. Ilja Schulz, Präsident der Pilotengewerkschaft Cockpit, erklärt das so.
Der Wille war jetzt auf beiden Seiten ganz deutlich zu spüren, zu einer Vereinbarung endlich zu kommen, um endlich diesen langen Konflikt, der ja seit 5 Jahren schon schwelt in der Lufthansa, nun endlich zu einem Ende zu bringen. Und zum Schluss sind dann beide Seiten auch nochmal über viele Schatten gesprungen. Anders kann man sowas nicht auflösen. Das ist aber passiert und damit haben wir jetzt eine Vereinbarung geschlossen.
Die Gehälter werden steigen und die Piloten haben erreicht, dass sich ihnen wieder neue Karrierechancen bieten. So werden garantiert auch in Zukunft 325 Flugzeuge mit Piloten besetzt, die unter den attraktiveren Konzerntarifvertrag fallen. Das bedeutet auch, dass Piloten wieder zu Kapitänen befördert werden können und Nachwuchspiloten eingestellt werden. Gleichzeitig hat die Lufthansa ihr Ziel erreicht, Kosten im Cockpit einzusparen. Personalvorstand Bettina Volkens.
Die zum einen darin bestehen, dass wir bei der Altersversorgung und der Übergangsversorgung umgestellt haben, aber auch zum anderen im Bereich der Produktivität zu finden sind.
In diesem Jahr geht die Lufthansa davon aus, durch die Einigung einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zu sparen. Das gilt vor allem als Einmaleffekt, aber auch langfristig sollen die Kosten sinken. Lufthansa ist zufrieden, die Piloten sind zufrieden und auch für die Vielflieger im Terminal ist die Einigung eine gute Nachricht.
Gott sei Dank endlich Ruhe. Ja, jetzt hat man sich geeinigt und jetzt haben wir hoffentlich keine Streiks mehr, weil die kamen natürlich immer zum falschesten Zeitpunkt. Ich hoffe, das hält jetzt auch an, jetzt nicht nur im Burgfrieden, aber erstmal ist die Nachricht eine gute für alle Vielflieger.
Wir sind beide im Ausland und fliegen sehr viel international und auch in Deutschland und da ist es schon auch echt ein Nachteil in den letzten 1-2 Jahren gewesen, dass es eben so unplanbar ist und da freuen wir uns schon, wenn das endlich einmal aufhört.
Doch bei aller Freude noch handelt es sich nur um eine Grundsatzeinigung. Die Details müssen nun noch in den kommenden Wochen in Tarifverträgen aufgeschrieben werden, was durchaus noch Stolpersteine mit sich bringen könnte. Das sieht auch Cockpit-Präsident Ilja Schulz so.
Wir haben uns da auch natürlich in die Augen geguckt und gesagt, das kann jetzt so nicht sein, weil im Endeffekt haben wir ein zartes Pflänzchen gepflanzt für eine gemeinsame Zukunft und das muss von beiden Seiten gehegt werden, ansonsten wird diese gemeinsame Zukunft nicht stattfinden, aber ich bin da guter Dinge.
Insgesamt sollen die neuen Tarifverträge bis Mitte 2022 gelten. Eine Laufzeit also von rund 5 Jahren. Streiks bei der Lufthansa dürften also zukünftig deutlich unwahrscheinlicher sein.
Damit dürfte auch der Streit um die Billigtochter Eurowings weitgehend beigelegt sein. Denn die Lufthansa hatte immer wieder gedroht, vor allem bei der Tochter Eurowings wachsen zu wollen. Und nicht im eigentlichen Lufthansa-Konzern sollte es eben keine Einigung mit den Piloten geben. Jetzt dürften aber auch die Piloten und die Flugbegleiter im durchaus teureren Konzerntarifvertrag wieder bessere Zukunftsaussichten haben. Und trotzdem bleibt für Lufthansa-Chef Carsten Spohr angesichts der Billigkonkurrenz auch die Tochter Eurowings ein zentrales Thema.
Wir haben uns hier inzwischen mit der Eurowings eine hervorragende Marktsituation und Position erarbeitet, sowohl durch organisches Wachstum wie auch durch die Konsolidierung. Wir sind heute Nummer eins bereits in unseren Heimatmärkten mit der Eurowings. Mit der Übernahme der Brussels Airlines werden wir ab 2017 auch klare Nummer drei in Europa, gerade mal 3 Jahre nach Beginn dieser Idee.
Der Billigableger Eurowings ist für die Lufthansa so wichtig, weil ihr Billigflieger wie Ryanair seit Jahren massiv zusetzen. Ryanair hat die Lufthansa, gemessen an den Passagieren, im vergangenen Jahr zum ersten Mal als größte europäische Fluglinie überholt. Und vor allem will man jetzt auch am Lufthansa-Heimatflughafen in Frankfurt fliegen. Das hat unter anderem wegen Rabatten für Ryanair zu Verstimmung zwischen der Lufthansa und dem Flughafenbetreiber Fraport geführt. Nicht verwunderlich, dass man leicht auf den Gedanken kommen kann, die Lufthansa habe auch deshalb entschieden, dieses Jahr ihre Bilanzpressekonferenz nicht in Frankfurt, sondern in München abzuhalten.
Nein, betont man bei der Lufthansa, die Entscheidung, die Bilanzpressekonferenz diesmal in München stattfinden zu lassen, habe nichts mit dem Streit über die Entgeltordnung in Frankfurt zu tun. Vielmehr gäbe es mit der Stationierung der neuen A350, dem neuen Satellitenterminal und dem Start der Billigtochter Eurowings 3 wichtige Themen, die in München spielten. Zudem sei München eben das zweitgrößte Drehkreuz der Lufthansa. Trotzdem ist man bei der Airline nach wie vor über die Rabatte bei den Entgelten sauer. Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister bezeichnet sie als unfair.
Ja, das eine ist natürlich erstmal die Rabatthöhe. Wir reden hier über 50% und mehr. Das sind natürlich schon deutliche Nachlässe, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Und das zweite ist auch der Zeitraum der Rabattierung. Wir reden hier nicht über eine kurze Anschubfinanzierung, sondern über sehr, sehr langlaufende Rabatte, die hier tatsächlich das Wettbewerbsbild zu unseren Lasten verschieben.
Vor kurzem sprach Ryanair-Chef Michael O'Leary davon, dass man in diesem Jahr rund 1 Million Passagiere in Frankfurt erwarte. Nimmt man diese Zahl und schaut sich das Rabattprogramm von Fraport an, würden die Iren über 3 Jahre einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag einsparen. Das Rabattprogramm ist der zentrale Bestandteil der Strategie von Fraport, künftig mehr Billig-Airlines an den Flughafen zu locken. Denn in diesem Segment spielt derzeit die Musik. Flughafenchef Stefan Schulte.
Weil einfach die Marktveränderung da ist, weil die Bürger heute das erwarten, wenn sie allein in Deutschland sehen, wie groß der Anteil ist und wie stark Low Fare, Low Cost gebucht wird, dann kommen wir dauerhaft nicht drum herum und darum ist es ein Segment, dem wir uns öffnen müssen und dem wir uns auch in der Infrastruktur anpassen müssen.
Auch Experten halten den Schritt des Flughafenbetreibers für richtig und überfällig, so etwa Luftfahrtjournalist Jens Flottau.
Das Problem von Frankfurt ist, dass Lufthansa immer noch in der Sanierung, in der Restrukturierung ist, dass der Kern der Lufthansa stagniert oder sogar schrumpft. Das ist ein Zustand, den man als Flughafen, der börsennotiert ist, noch dazu nicht auf Dauer akzeptieren kann.
Die Lufthansa hat als Reaktion auf Ryanair angekündigt, im kommenden Jahr auch die eigene Billigtochter Eurowings nach Frankfurt zu bringen. Allerdings, das aktuelle Rabattprogramm würde dann nicht mehr greifen. Die Lufthansa dürfte aber ähnliche Konditionen für die eigene Tochter verlangen. Auch darüber dürften beide Seiten derzeit sprechen. Denn trotz allem Ärger, noch spricht man miteinander. Das bestätigten Fraport und auch die Lufthansa. Doch die Lufthansa macht gleichzeitig Druck. In einem internen Argumentationspapier, das auch HR Info vorliegt, spricht Lufthansa von Optionen, die man prüfe, sollte man sich mit Fraport nicht einigen. Unter anderem geht es um rechtliche Schritte gegen das Rabattprogramm und langfristig könnte Frankfurt bei der Flottenplanung nicht mehr berücksichtigt werden, das Wachstum an anderer Stelle stattfinden. Lachender Dritter ist Ryanair. Chef Michael O'Leary gibt sich gelassen, bezeichnet Frankfurt noch immer als teuren Flughafen und sieht sich auch künftig nur als kleine Fluggesellschaft in Frankfurt.
Auch mit 20, 24 Strecken hier im Winter und mit 7 Flugzeugen sind wir im Vergleich klein. Ich glaube, Frankfurt wird in diesem Jahr 65 Millionen Passagiere haben. Davon sind 1 Million Ryanair-Passagiere. Wir sind eine Art Pickel an der Seite der großen Bestie Lufthansa hier in Frankfurt.
Spannend dürfte werden, ob es der Lufthansa gelingt, den Pickel Ryanair mit Hilfe der Tochter Eurowings wieder loszuwerden. In München etwa war man damit erfolgreich. Dort hatte sich erst im vergangenen Jahr die Billigtochter von Air France KLM breit gemacht. Nun zieht sie sich schon wieder größtenteils zurück. Wohl auch wegen der Eurowings-Konkurrenz.
Es wird mit allen Mitteln gekämpft. Lufthansa-Chef Carsten Spohr selbst hat angekündigt, die Lufthansa werde in Frankfurt genauso niedrige Gebühren zahlen wie Ryanair. Sollte sich Fraport querstellen, müsse man eben klagen. Ich habe unseren Luftfahrtexperten Roman Warschauer gefragt, ob diese Auseinandersetzung und die Tatsache, dass die Lufthansa ihre Bilanzpressekonferenz in München abgehalten hat, so etwas wie die Abkehr vom Standort Frankfurt sein könnte.
Also grundsätzlich glaube ich das nicht. Hier wird schon nochmal versucht, von der Lufthansa Druck aufzubauen, durchaus auch mit Drohungen. Das ist eine Strategie, die in letzter Zeit es bei der Lufthansa schon mal gab, zum Beispiel bei den Piloten. Da hat man ganz unverhohlen gedroht mit einer neuen Langstrecken-Airline. In letzter Konsequenz würde man sicherlich auch einen Teil der Drohungen umsetzen bei der Lufthansa, aber ich glaube, da liegt auch der Lufthansa am Ende nichts dran, denn Frankfurt ist das wichtigste internationale Drehkreuz für die Airline. Das kann man so schnell nicht umswitchen. Hier in Frankfurt gibt es einfach sehr viel mehr Verbindungen, sehr viel mehr internationale Verbindungen. Man ist auf diese angewiesen, um die Langstreckenflüge dann auch zu füllen. Und man muss auch sehen, in München hat man ein Kapazitätsproblem, das man auch nicht von jetzt auf gleich lösen kann. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich auch, momentan ist es schon so, dass der Trend eher so ein bisschen von den ganz großen Drehkreuzen weggeht. Direktverbindungen werden immer attraktiver. Das zeigt sich eben auch am Erfolg der Billig-Airlines. Aber man muss auch sagen, Fraport, der Flughafenbetreiber hier in Frankfurt, zieht daraus natürlich auch seine Konsequenzen. Und auch deswegen hat man sich dazu entschieden, die Billig-Airlines verstärkt nach Frankfurt zu holen.
HR Info. Bilanz.
Es sieht trüb aus und die Aussichten sind unsicher. So könnte man kurz die Lage bei K+S zusammenfassen. In dieser Woche hat der nordhessische Salz- und Düngemittelhersteller K+S seine Bilanzzahlen vorgestellt. Und die sind denkbar schlecht ausgefallen. Der Gewinn ist um 2/3 eingebrochen. Ein schwieriger Gang für K+S-Vorstandschef Norbert Steiner, der nach vielen Jahren an der Spitze des DAX-Konzerns im Mai in den Ruhestand geht. HR-Info-Wirtschaftsreporterin Heidi Radwilas war bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt dabei.
Auf die Frage hin, ob er das Unternehmen nicht lieber in ruhigerem Fahrwasser an seinen Nachfolger übergeben hätte, sagt er Folgendes.
Man kann sich das Leben nicht backen und muss mit dem zurechtkommen, was das Leben einem bietet.
Und das hat dem K+S-Chef im vergangenen Jahr Folgendes geboten. Weltweit wurden weniger Kali- und Salzprodukte gekauft, die Preise purzelten und die Produktion musste aufgrund von Umweltauflagen gedrosselt werden. Die Folge: Umsatz und Gewinn sind drastisch eingebrochen. Dieses Jahr soll deutlich besser laufen, verspricht K+S, unter anderem durch das neue Werk in Kanada, das nimmt seine Produktion auf. Sorgenkind bleibt auch dieses Jahr die Abwasserentsorgung, obwohl Steiner sich hier lieber über einen Etappensieg freut.
Es ist gut, dass es unserem Verbundwerk Werra seit Beginn des Jahres wieder die Möglichkeit der Versenkung von salzhaltigen Abwässern zur Verfügung steht.
Ende vergangenen Jahres gab das Regierungspräsidium Kassel nach langem Hin und Her die Genehmigung. Doch das große Aber: Es darf weitaus weniger Abwasser versenkt werden, als K+S wollte. Die Folge beschreibt Finanzvorstand Burkhard Lohr. Der ist ab Mai neuer Vorstandschef von K+S.
In längeren Perioden von Niedrigwasser in der Werra wird dies für eine Vollproduktion nicht ausreichen. Das heißt, außergewöhnlich trockene Perioden könnten sich erneut deutlich negativ auf unsere Produktion hier in Deutschland auswirken.
Denn neben der Versenkung von Abwasser in den Boden darf K+S Abwasser in die Werra leiten, aber nur, wenn die genug Wasser führt. Wenn nicht, drohen auch 2017 Produktionsstopps und Kurzarbeit. Ärger könnte es auch vom Umweltverband BUND geben, denn der will gegen das Regierungspräsidium Kassel klagen und eben dessen Erlaubnis, dass K+S bis 2021 Abwasser in den Boden versenken darf. Thomas Norgal vom BUND Hessen gibt sich kämpferisch.
Wenn der BUND mit seiner Klage erfolgreich ist, dann muss Kali und Salz die Produktion so weit zurückfahren, dass eben nicht mehr das Abwasser anfällt, was heute verpresst wird.
Vorstandschef Steiner will sich von dem Vorstoß nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Da ich ja nun schon über 20 Jahre dort oben in der Gegend wohne, habe ich natürlich auch die großen Entscheidungen, die das RP Kassel getroffen hat, immer wieder verfolgt, die gar nichts mit uns zu tun haben. Und ich kenne keinen Fall in diesen mehr als 20 Jahren, wo das Regierungspräsidium Kassel mal in wichtigen Angelegenheiten durch eine Klage den Kürzeren gezogen hatte.
Einen Plan B brauche man nicht, zumal K+S an zahlreichen weiteren Möglichkeiten zur Abwasserentsorgung arbeite. Thomas Norgal vom BUND meint dagegen, dass K+S hier bisher nicht genug getan habe. Das zeige auch die Tatsache, dass die Produktion immer wieder gedrosselt werden müsse.
Und daran sieht man auch, dass das Unternehmen, anders als andere Unternehmen, für sich einfach keine Entsorgungsstrategie entwickelt hat.
BMW, Adidas, Merck, Lufthansa und vielen anderen großen deutschen Konzernen geht es prächtig. Sie haben im vergangenen Jahr Rekordgewinne geschrieben. Und auch der DAX kannte im Prinzip in den vergangenen Monaten nur eine Richtung, nämlich nach oben. Ob es dabei aber auch bleibt? Die Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich sorgen bei vielen Finanzmarktprofis für Verunsicherung. Und das zeigt auch eine Untersuchung des Bundesverbandes öffentlicher Banken, der in dieser Woche seine Aktienmarktprognose vorgestellt hat. Dieter Reeg mit den Einzelheiten.
Große Sprünge wird der Aktienmarkt in diesem Jahr wohl nicht mehr machen. Darin sind sich die Experten des Verbandes öffentlicher Banken einig. Grund zum Pessimismus ist das jedoch nicht, haben die Aktienmärkte in der jüngsten Vergangenheit doch sowieso einen beachtlichen Höhenflug hingelegt. Haupttriebfeder dafür ist nach Einschätzung von Joachim Schallmeier von der Deka Bank die gut laufende Konjunktur.
Diese Triebfeder wurde in der Breite sogar unterschätzt. Ja, und zwar im kompletten letzten Jahr. Man war doch stark abgelenkt durch die politischen Risiken. Haben wir auch große Ereignisse gehabt. Brexit, USA-Wahlen, Italien. Das heißt, es hat das ganze fundamentale Bild überlagert.
Das fundamentale Bild, die Fundamentaldaten. Das sind die wirtschaftlichen Basisdaten wie Wachstum, Preise, Arbeitsmarkt. Und diese Daten sind gut und stetig. Das hat für Joachim Schallmeier dazu geführt, dass die Erwartungen an den Aktienmärkten in die Höhe geschraubt wurden. Möglicherweise ein bisschen zu hoch.
Dann heißt es nicht, dass wir uns Sorgen machen müssten um die Fundamentaldaten. Die kommen dann nach wie vor gut rein, aber eben nicht mehr so gut, wie die Erwartungen sind. Und das kann dann auch mal zu der ein oder anderen Enttäuschung führen. Und das kann natürlich dann auch wiederum zu der ein oder anderen Kursbelastung führen.
Markus Reinwand von der Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Helaba, weist darauf hin, dass die Anleger offensichtlich ausgesprochen gelassen sind.
Gleichzeitig ist die politische Unsicherheit extrem groß. Und da hat sich eine Schere aufgetan. Das heißt, die Aktienmarktteilnehmer sind extrem entspannt, wohingegen in der Welt doch sehr viele Unwägbarkeiten lauern.
Der Helaba-Ökonom verdeutlicht die Schere zwischen Gelassenheit der Anleger einerseits und politischen Risiken andererseits am Beispiel der Wirtschaftspolitik von Donald Trump. Dessen Ankündigung von Deregulierung und Steuersenkungen hatte zu einem wahren Kursfeuerwerk geführt, ohne zu wissen, wie diese Politik ausgeformt und finanziert werden soll.
Und das ist alles was, wo unserer Wahrnehmung nach die Aktienmärkte bislang vielleicht ein bisschen ein zu positives Szenario haben, so nach dem Motto, die ökonomische Vernunft wird obsiegen.
Brexit-Votum, der neue US-Präsident, die im Hintergrund schlummernde Euro-Krise. Für Joachim Schallmeier gibt es einen weiteren Grund, warum diese und andere Risiken am Aktienmarkt sich nicht wirklich abgebildet haben.
Also es hat sich bislang so wenig ausgewirkt, da es zwar stimmungsbelastende Ereignisse sind, aber keine unmittelbar für das operative Umfeld wirklich Einschnitte bedeutet. Es wird sich langfristig sicherlich auswirken, aber eben mit Blick auf die nächsten Monate hat es keine deutlichen Einschnitte gegeben.
Markus Reinwand wie auch andere Experten der öffentlichen Banken teilen diese Einschätzung. Doch Kurskorrekturen nach unten kann sich der Helaba-Fachmann durchaus vorstellen. Schon um einen allzu überschäumenden Optimismus der Anleger zu stoppen.
Deswegen glauben wir, dass es durchaus gesund wäre, wenn der Markt erstmal ein bisschen durchatmet. Jahresendziel bleibt weiterhin die 12.000. Aber in der Zwischenzeit können wir durchaus mal kleinere Rücksetzer sehen.
HR Info. Bilanz.
Der Name Wella steht für Haarpflegeprodukte und Friseurbedarf. Hergestellt werden die Shampoos, Haarkuren und Farben auch in Hessen, etwa im Wellerwerk in Hünfeld im Kreis Fulda. Im vergangenen Jahr hat der US-amerikanische Kosmetikhersteller Coty das Wellerwerk gekauft. Die Arbeitsplätze schienen damals gesichert. Doch dann kam in dieser Woche die schockierende Nachricht. Das Wellerwerk in Hünfeld soll Ende 2018 geschlossen werden. Der neue Eigentümer Coty sehe keine Perspektive mehr für das Wellerwerk. Von der geplanten Schließung betroffen sind fast 380 Beschäftigte. Michael Pörtner hat sich in Hünfeld umgehört.
Die Beschäftigten eilen mit hängenden Köpfen zu ihrem Arbeitsplatz. Die Stimmung ist schlecht, sagt Betriebsratsvorsitzender Norbert Herr. Er steht vor dem Werkstor des Coty-Zweigwerkes Wella in Hünfeld im Kreis Fulda. Fast 380 Beschäftigten droht Ende nächsten Jahres der Verlust ihrer Jobs.
Ich denke, ja nicht nur mich als Betriebsratsvorsitzender, sondern mein ganzes Team. Vom Betriebsrat, aber auch die Belegschaft hat es ganz massiv kalt erwischt.
Ein Unternehmenssprecher sagte, das Werk sei unrentabel geworden. Grund seien die Niedrigpreise externer Lohnabfüller in Billiglohnländern. Betriebsratsvorsitzender Herr glaubt nicht, dass das der einzige Grund ist.
Die Frage ist halt, wollte der Konzern ja generell überhaupt solche vielen Produktionswerke haben? Oder geht es darum, eben hier eine Konsolidation zu machen und die Anzahl der Standorte, die es da auf der Welt gibt, einfach zu reduzieren? Klar, das Aktienspiel ist ja auch ein Spiel für sich.
Weller stammt ursprünglich aus Sachsen. Seit 70 Jahren werden in Hünfeld Produkte für die Haarpflege und für Friseure hergestellt. Haarspray, Schäumer, Shampoo, Blondiermittel. In Hünfeld ist das ein Traditionsbetrieb. Bürgermeister Stefan Schwenk, CDU, bedauert die Schließungsabsicht bei Coty.
Eine große Enttäuschung natürlich nicht nur bei mir, sondern natürlich auch vor allem bei den 379 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei denjenigen, die zuliefern, aber auch bei den Handwerksbetrieben, die bei Coty und vorher auch bei Procter & Gamble oder Weller unterwegs waren. Eine schwarze Stunde für unsere Stadt.
Weller hatte bereits mehrfach den Besitzer gewechselt. Procter & Gamble, dazu gehören Pampers, Meister Propper oder Gillette, übernahm 2003 das Werk. Der US-Mischkonzern verkaufte vergangenes Jahr an seinen Konkurrenten Coty, bekannt für Parfums der Marken Calvin Klein, Davidoff, Jill Sander. Der regionale Wirtschaftsförderer Christoph Burkhardt.
Es ist natürlich gleichzeitig auch ein Beleg für die wachsende Globalisierung und deren Auswirkungen auf die Region. Die weichen Standortfaktoren, der gute Kontakt zwischen Kommunen und Unternehmen und hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zählen anscheinend im internationalen Standortranking weniger als die knallharten Zahlen.
Der Betriebsrat indes gibt die Hoffnung nicht auf. Er will Gegenvorschläge für den Standort erarbeiten, um die Arbeitsplätze in Hünfeld zu erhalten.
Das war ein Beitrag von Michael Pörtner über die geplante Schließung des Wellerwerks in Hünfeld bei Fulda. Und das war's schon wieder in der Wirtschaftssendung H-Info Bilanz. Mein Name ist Lars Hofmann.